Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Es ist Montag, der 16. März 2026, kurz vor 22 Uhr. Normalerweise hätte ich den Podcast früher gemacht, denn die Amerikaner haben ja schon die Zeit umgestellt, wir noch nicht. Deswegen die Zeitverschiebung zu New York derzeit etwas kürzer. Das heißt, nach deutscher Zeit öffnen die amerikanischen Börsen um 14.30 Uhr und schließen um 21 Uhr statt wie sonst üblich 15.30 Uhr und 22 Uhr. Aber ich war heute in einem Webinar, Clever investieren in stürmischen Zeiten, mit dem Florian König von Aktienwelt 360. Das hat etwas länger gedauert. Wir haben dort vier interessante Aktien vorgestellt, sind auch darauf eingegangen, warum man in der aktuellen Situation die Ruhe bewahren sollte und weiter investieren sollte, weil sich das langfristig nämlich wahrscheinlich sogar am besten auszahlt. Ja, und ansonsten an dieser Stelle noch der Hinweis, den ich zuletzt, glaube ich, vergessen habe. Der Sponsor des Podcasts ist auch Just Trade, das Team um Michael Bushaus, das einen sehr guten Job macht, das quasi so eine kleine deutsche Robin Hood aufbauen ist und das neben sehr günstigem Aktienhandel mittlerweile auch Kryptohandel anbietet. Man ist, wie gesagt, noch im Aufbau begriffen, deswegen wird da auch noch weiter fleißig expandiert. Es kommen immer mehr Coins und Tokens dazu und wer mit Just Trade zusammen wachsen möchte, der sollte sich definitiv das Ganze mal anschauen, dort vielleicht einen Account anlegen und mal ausprobieren. Ja, und das soll es aber genug an Werbung, wenn man so will, gewesen sein. Kommen wir zum heutigen Marktgeschehen. Ja, und derzeit muss man sagen, der Iran-Krieg dominiert natürlich alles, weil natürlich je nach Entwicklung dort auch der Ölpreis starken Schwankungen ausgesetzt ist. Und tatsächlich war es heute so, dass die beiden führenden an den Börsen gehandelten Ölsorten, nämlich Brent Crude, also Nordseeöl, oder West Texas Intermediate, WTI, WTI, ja, aus den USA, das eigentlich qualitativ besser ist, aber es gibt durch das Fracking eben jetzt mehr davon, deswegen der Preis etwas niedriger. Und dass diese Ölpreise unter Druck gestanden haben, dass es hier teilweise 5-6% zurückging, aber ja, sie sind dann nicht auf den Tagestiefs geblieben, sie haben sich mittlerweile wieder berappelt, Brent beispielsweise jetzt schon wieder knapp über der 100-Dollar-Marke. Und der Grund, warum es hier zurückgängen kam, war, dass man Hoffnungen hatte, dass die Straße von Hormuz bald doch wieder befahrbar sein würde. Nicht, weil der Iran-Krieg enden würde oder es da sonst Zugeständnis vom Iran geben könnte. Wobei es auch da Gerüchte gibt, dass chinesische Öltanker vielleicht dann durchdürften. Sondern weil US-Präsident Donald Trump in den Raum gestellt hat, dass man dort militärisch solche Tanker durch diese Straße führen möchte und dass man das nicht unbedingt von amerikanischer Seite allein tun möchte, sondern dass man da mit Verbündeten spricht, die das auch tun könnten. Ob da am Ende was dran ist, ob da was rauskommt, weiß man nicht, aber zumindest die Hoffnung darauf hat die Ölpreise, wie gesagt, etwas sinken lassen und damit natürlich dann die Aktienmärkte und auch andere Märkte befeuert. Besonders positiv allerdings muss man schon herausstreichen, ist zuletzt die Entwicklung an den Kryptomärkten und das ist eigentlich untypisch. Wir haben den Bitcoin beispielsweise aktuell bei 74.200 Dollar, den Ether von Ethereum über 2.340 Dollar und auch viele weitere Altcoins, Solana beispielsweise bei knapp unter der 100-Dollar-Marke, also deutlich im Plus. Warum ist das eher untypisch? Naja, die steigenden Ölpreise führen zu Inflationsangst und das wiederum führt dazu, dass man sich wenig Zinssenkungen vorstellen kann. Mittlerweile ja, glauben manche sogar schon an Zinserhöhungen. Bei der EZB, der Europäischen Zentralbank, wird das wohl auch schon diskutiert, aber die machen oftmals Quatsch, muss man leider hier sagen. Aus meiner Sicht nämlich ergeben Zinserhöhungen keinen Sinn. Also, dass man vielleicht mit weniger Zinssenkungen rechnet oder mit keinen mehr, okay. Dass man aber die Zinsen erhöht, ergibt deshalb keinen Sinn, weil wir derzeit nicht einen explodierenden Ölpreis sehen, weil die Weltwirtschaft boomen würde und den ölproduzierenden Staaten das Öl aus den Händen gerissen würde und deshalb der Preis eben steigt aufgrund eines Nachfragebooms, sondern wir haben jetzt hier ganz kleine deutliche Preissteigerung deshalb, weil wir einen Angebotsengpass haben, zumindest die Befürchtung davor, denn eben die Straße von Hormuz, die jetzt nicht unbedingt befahrbar ist, geht natürlich 20% des weltweiten Öls durch, auch wenn das nicht alles aus dem Iran kommt. Das fehlt dann auf dem Weltmarkt und da hilft dann auch nichts, wenn man von Seiten der westlichen Industrienationen jetzt 400 Millionen Barrel an Ölreserven freigibt. Wenn man bedenkt, dass da jeden Tag 20 Millionen fehlen, dann ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Das kann den Markt, im Prinzip könnte es ihn für etwa 3 Wochen beruhigen, aber halt nicht nachhaltig. Man sieht es ja auch an den Zapfsäulen immer mehr. Also wie gesagt, dass man jetzt da keine Zinssenkungen macht, das oder sieht, das kann ich ja noch in gewisser Weise nachvollziehen, obwohl man auch da sagen muss, naja, wenn die Wirtschaft geschwächt wird, wäre das vielleicht sogar angebracht, aber dass man jetzt Zinserhöhungen sogar diskutiert, zumindest bei der EZB. Das halte ich für völligen Schmarrn und da kann man nur hoffen, dass die das nicht machen. Denn sonst kann es eben dazu führen, dass eine ohnehin angeschlagene Wirtschaft, die Verbraucher ätzen unter den hohen Energiepreisen, Ölpreisen, halten sich dann beim Konsum zurück. Und das frisst sich ja durch die ganze Wirtschaft durch. Hinzu kommen höhere Transportkosten bei den ganzen produzierenden Unternehmen, die die Waren ja durch die Welt dann schicken müssen. Also da würde man eine angeschlagene Wirtschaft quasi nochmal anschießen und damit endgültig ins Nirvana schicken, auf gut Deutsch gesagt. Und hinterher, das vielleicht auch so eine gewisse Spekulation von den Kryptorianern, die ja bisher die Märkte immer besser eingeschätzt haben als viele andere, dann müsste man hinterher wieder die Notenpresse auf Hochtouren laufen lassen, um die Wirtschaft dann aus der Deflation zu bringen. Aber wie gesagt, das sehe ich jetzt nicht. Zinserhöhungen sehe ich nicht, dass man aber nicht unbedingt mit starken Zinssenkungen rechnet. Das kann ich nachvollziehen. Umso erstaunlicher, dass die Kryptos eben nach oben gehen. Denn wie gesagt, die sind eigentlich die spekulativsten Assets und die müssten eigentlich eher profitieren, wenn es Aussicht auf Zinssenkungen gibt. Vielleicht, wie gesagt, schaut man hier schon weiter nach dem Motto, okay, wenn die jetzt die Zinsen nicht senken oder sogar erhöhen, stürzen sie die Wirtschaft erst recht in den Abgrund, so ähnlich wie damals die Lockdowns bei Covid. Und dann muss hinterher eben wieder Geld ohne Ende gedruckt werden und da kaufen wir dann jetzt schon günstig, bevor wir später vielleicht teuer kaufen müssen. Das könnte eine Spekulation sein. Ansonsten charttechnisch sicherlich erster Befreiungsschlag. Bitcoin über 72.500 Dollar, wie gesagt 74.200. Hat er zuletzt mehrfach geschafft, ist immer wieder zurückgekommen, aber letztlich insbesondere auch im amerikanischen Handel, also deutscher Zeit nachmittags, abends ging es eher nach oben und das ist definitiv positiv. Und die Kryptos, wie gesagt, die überraschen derzeit definitiv positiv, nachdem sie aber auch seit Oktober bis in den Februar hinein definitiv negativ, ich würde durchaus sagen, überrascht haben. Denn damals Allzeithoch im Oktober 126.000 beim Bitcoin und dann quasi die Halbierung. Also das hatte ich tatsächlich so nicht auf dem Schirm und ich habe da schon viel erlebt. Das aber zu den Kryptos, kommen wir zurück zu den Aktienmärkten und wie gesagt, die hängen derzeit natürlich sehr stark am Ölpreis, insbesondere die US-Märkte und der deutsche Markt, der hängt natürlich dann am US-Markt. Am Ende, der DAX war teilweise deutlich, deutlich im Plus, Tageshoch war bei knapp 23.700 Punkten, konkret 23.699,5. Tagestief, muss man aber auch sagen, war 23.334,97. Die Eröffnung 23.480,5 und der Schlusskurs Cetra, das heißt gegen 18 Uhr, 23.564,01, was einem Plus von 116,72 Punkten oder 0,5% entsprach. Nachbörslich sind wir noch einen Tick höher, aktuell bei 23.619. Muss man mal schauen, wie das morgen weitergeht, ob sich das über Nacht halten kann. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite, Mercedes-Benz, Beiersdorf, BMW. Beiersdorf, Konsumgüter zuletzt ohnehin unter Druck, ähnlich wie Henkel und andere. Muss man halt derzeit im Auge behalten. Wie gesagt, der Ölpreis belastet die Wirtschaft, da werden sich Verbraucher zurückhalten. Dann werden die auch nicht unbedingt Markenwaschmittel oder Markencreme wie Nivea bei Beiersdorf, vielleicht eher das Thema bei Henkel, eher die Waschmittel kaufen. Und das könnte da auf die Geschäftsentwicklung drücken. Ansonsten BMW, Mercedes, VW, die deutschen Autobauer, ohnehin schon seit längerem in der Krise, hat man zuletzt ja noch die Zahlen von VW bekommen, die waren auch nicht gut. Jetzt gibt es Meldungen, dass McKinsey vorgeschlagen haben soll, dass der Autobauer VW am besten alle seine deutschen Werke schließen sollte. Am Ende werden vielleicht bestenfalls zwei erhalten werden können, so zumindest der Vorschlag von McKinsey. Also da sieht man, da frisst sich die Krise weiter durch und dass man diese Aktien jetzt nicht unbedingt braucht, dass man nicht unbedingt großflächig in die deutsche Automobilindustrie investieren sollte. Auch antizyklisch noch nicht, das habe ich hier, glaube ich, schon mehr als einmal gesagt. Ansonsten die Gewinnerseite, Heidelberg Materials, Bayer Commerzbank. Heidelberg Materials zuletzt auch deutlich zurückgekommen. Ja, kein Wunder, wenn eben es keine Hoffnung, sage ich mal, auf weitere Zinssenkungen gibt, sondern sogar teilweise Zinserhöhungen diskutiert werden, dann wird das auch nicht gerade für einen Bauboom sorgen. Dementsprechend ja auch Bauunternehmen, obwohl auch Immobilienwerte unter Druck und natürlich dann auch solche Zulieferer, Heidelberg Materials mit Zement und so weiter, hießen ja früher auch Heidelberg Zement. Die Aktie zuletzt von 240 auf jetzt im Tief 160, um gut ein Drittel abgestürzt, kann sich jetzt heute ein bisschen berappeln, knapp 3%. Aber da muss man schon sagen, die ist zuvor auch super gelaufen. Insofern diese Korrektur nicht ganz ungewöhnlich, gerade auch in dem Zusammenhang, wie wir jetzt aktuell in der Welt dastehen. Nichtsdestotrotz, die Aktie kann durchaus noch einen Tick weiterfallen, vielleicht fällt sie auch noch in Richtung 125. Auf lange Sicht finde ich das Unternehmen dennoch spannend. Muss man jetzt abwarten, wie weit die Korrektur da noch geht, ob sie jetzt schon langsam ausläuft oder ob es da auch noch eine Etage tiefer geht. Wenn man dann eine Bodenbildung hat, kann man sich die auf die Watchlist packen. Derzeit wenig Handlungsbedarf. Ich würde sie definitiv nicht mehr shorten, aber jetzt auch nicht da ins fallende Messer unbedingt hineingreifen. Dann Bayer, weiter auf dem aufsteigenden Ast. Zuletzt ja mal positive Meldungen. Die verkorkste Monsanto-Übernahme ist ja mehr als eingepreist. Mittlerweile hat man aber da in den USA Fortschritte erzielt. Der Supreme Court nimmt sich ja dem Verfahren da an und das könnte am Ende dann auch tatsächlich die Lösung aller Probleme für Bayer sein, was an der Börse immer mehr gespielt wurde. Die Aktie hat sich seit ihren Tiefständen mittlerweile verdoppelt, zuletzt teilweise sogar mehr als verdoppelt, ist jetzt wieder ein bisschen zurückgekommen im Bereich 40 Euro, insbesondere unter 40 Euro finde ich sie nach wie vor spannend, habe noch keine Position, aber liege da auf der Lauer und würde da durchaus gerne reingehen. Mal schauen, wie es dann in den nächsten Tagen weitergeht. Ja, und die Commerzbank, da gab es heute mehr als nur Übernahmegerüchte. Die italienische UniCredit, die hat hier einen Aktientausch angeboten. Damit würde man die Beteiligung auf über 30% erhöhen. Aber trotzdem soll es wohl kein Übernahmeangebot dann geben, weil man ja nicht ein beherrschender Aktionär wäre. Der Staat hält ja, glaube ich, auch noch 12% aus lang zurückliegenden Rettungspaketen. Und vor diesem Hintergrund heute, wie gesagt, Übernahmegerüchte, mehr als Übernahmegerüchte, die aufgekommen sind. Die Aktie mit einem Kurssprung, teilweise mehr als 10%. Am Ende waren es nur 8,6 auf 32,14 €. Dann der MDAX, heute mit einem Plus von 132,24 Punkten oder knappes halbes Prozent, 0,46%. 28.951,70. Nach wie vor charttechnisch bisschen angeschlagen, aber definitiv nicht tot. Zuletzt starker Rücklauf, kann man noch als Pullback klassifizieren, aber die Bullen müssen halt am Ball bleiben. Es darf jetzt nicht mehr allzu viel nach unten passieren, das ist schon klar. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite, Teamviewer, Ströer und K&S. Teamviewer, Trauerspiel, kann man eigentlich nichts mehr zu sagen. Als Tiger damals gesprungen, als Bettvorleger jetzt geendet, habe ich zu neuen Marktzeiten mal über Intershop gelesen. Das könnte man bei Teamviewer wahrscheinlich jetzt auch sagen. Hier muss man auch hinzufügen, ja, man hat zuletzt dann wieder eine Übernahme gemacht, die hat man teuer bezahlt. Das war jetzt auch wohl der Weisheit letzter Schluss, nicht unbedingt. Und es ist ein regelrechtes Siechtum. Und was bei Teamviewer halt so, nicht so ein bisschen, wie soll man sagen, immer, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Also ich schaue immer auf die Aktie und denke, ja, vielleicht kommt sie dann doch wieder in die Puschen, weil ich das Unternehmen an sich ja gar nicht mal schlecht finde oder so. Ich muss aber auch immer wieder betonen, als die damals an die Börse gegangen sind, habe ich geschrieben, okay, da ist ein Private Equity mit drin, die bringen das jetzt teuer an die Börse, eigentlich zu teuer, die Aktie müsste locker 30%, 35% oder 40% fallen, bis man sie kaufen kann. Sie ist dann auch nach dem Börsengang erst schlecht gelaufen, von 30 auf 24, glaube ich, oder so gefallen. Aber dann kam eben Covid und auf einmal galt Teamviewer als die deutsche Zoom und die ist durch die Decke geschossen, was ich auch nicht nachvollziehen konnte, weil Teamviewer mit Zoom wenig zu tun hat, muss man tatsächlich sagen, außer dass beide letztlich irgendwie Videokonferenzen machen, aber komplett anderes Businessmodell. Deswegen, ich habe das immer oder verfolge das immer, es ist ein Trauerspiel, total schwaches Management in der Vergangenheit, der CFO, der dann gehen musste, diesen Deal mit Manchester United eingefädelt hat, wo sich Manchester United wahrscheinlich heute noch drüber totlacht, jetzt diese Übernahme, die man da getätigt hat, viel zu teuer und es ist einfach nur ein Siechtum, diese Aktie, vielleicht sollte hier Private Equity wieder eingreifen, das Unternehmen aufkaufen, von der Börse nehmen, nochmal sanieren und dann in 2-3 Jahren zurückbringen. Dann Ströer, auch schwierige Nummer, muss ich sagen, ist natürlich hier im Bereich Außenwerbung, Bandenwerbung und so weiter eine große Nummer. Mittlerweile natürlich dann auch viel digital, wo man dann irgendwelche Bildschirme hat, gerade auf Bahnhöfen, wo man dann Werbung anzeigt. Aber ob das jetzt so das Werbemodell der Zukunft ist, sei dahingestellt. Prinzipiell sieht der Konzern eigentlich immer stark bilanziell, finanziell aufgestellt aus. Aber ja, das Geschäftsmodell gefällt mir nicht so wirklich. Und dann K&S, zuletzt mit einer Rallye, der Düngemittelsektor wieder am Kommen. K&S auch so eine Sache. Also die waren mal um das Jahr, kurz nach dem Jahr 2000, da hießen sie noch Kadi und Salz, waren sie ein Highflyer. Dann sind sie abgestürzt, seit heute nie mehr auf die Beine gekommen. Es gab zwischenzeitlich mal ein Übernahmeangebot, das man abgelehnt hat, weil man gesagt hat, man kann es selber besser. Das war der Fail des Jahrzehnts wahrscheinlich auch, denn damals hätte man, glaube ich, für die Aktie 40 Euro oder mehr bekommen im Zuge dieses Übernahmeangebots. Das hat man, wie gesagt, abgelehnt. Dann hat die Potash Corp of Saskatchewan, die das damals lanciert hat, das Übernahmeangebot, die sind mit einem anderen Unternehmen, glaube ich, zu Nutrion zusammengegangen. Und K&S auch siecht vor sich hin, zuletzt mit Lebenszeichen, ja. Aber ob das ein Comeback wird, das muss man auch noch abwarten. Die Gewinnerseite, Hochtief, Baukonzern, spanischer Großaktionär, relativ markteng. Es gibt natürlich auch Länder, wo es vom Bauen her noch besser aussieht. Spanien gehört da wahrscheinlich dazu. Die ganze Südschiene, auch Griechenland, das haben wir ja seinerzeit den haben wir die Sanierung verordnet und nachdem die durchgeführt haben, geht es da jetzt schon seit langer Zeit wieder aufwärts. Also insofern, das haben hier auch manche gar nicht mitbekommen, aber auch die griechische Börse läuft zum Beispiel ganz gut, also hoch-tief mit spanischem Großaktionär auch in Südeuropa unterwegs, das läuft ganz gut. Renk und Hensoldt, ja, Rüstungskonzerne, was soll man da sagen, ein Tag Hü, ein Tag Hot. Generell aber übergeordnet geht es hier eher runter, die Höchstkurse wurden gesehen und ich bleibe dabei, das sind alles keine schlechten Unternehmen, wobei mir Renk noch am schlechtesten gefällt, aber insbesondere Hensoldt oder auch Rheinmetall gefallen mir prinzipiell gut. Rheinmetall zusammen mit Thales vielleicht das beste europäische Rüstungsunternehmen, zusammen vielleicht auch noch mit BAE Systems aus Großbritannien, aber da ist natürlich viel eingepreist und da muss jetzt erstmal müssen die Aufträge kommen, die da auch eingepreist worden sind. Wenn die Europäer vielleicht dann doch am Ende nicht so stark aufrüsten, dann kann das hier auch noch einen Schlag ins Wasser geben. Dann der SDAX, heute mit einem Minus von 18,68 Punkten, 0,11%, 16.766,25 muss man eigentlich mathematisch korrekt sagen. Zuletzt auch eher ein Trauerspiel, eher deutlich zurückgekommen, aber auch hier noch kann man es als Pullback klassifizieren. Viel tiefer darf es dann aber nicht gehen. Auf der Oberseite wäre eine Rückeroberung von 17.600 ganz gut, um hier die Bären zu vertreiben. Gewinner und Verlierer auf der Verliererseite GFT Technologies, Siltronic und Salzgitter. GFT, ja, zuletzt von 21 irgendwie auf 14 nach unten geprügelt, um mehr als 30%, ohne dass es negative Meldungen gab. Dann gab es positive Meldungen, es ging wieder nach oben. Jetzt gibt es wieder ein paar Gewinnmitnahmen. Generell die Aktie auch ein Trauerspiel, aber mit dem Unternehmen geht es definitiv voran. Die mittelfristigen Prognosen sehen gut aus. Ich bleibe dabei bis 2029, das sind jetzt noch 3 Jahre etwa, dürfte die Aktie in Richtung 50 Euro oder mehr laufen. Dann Siltronic, auch hier wild hin und her. Einen Tag nach oben, nächsten Tag wieder nach unten. Aber auch hier bleibt die Spekulation. Also generell muss ich sagen, Siltronic gefällt mir als Unternehmen und als Aktie jetzt nicht besonders gut. Aber es bleibt die Spekulation. Die stellen eben Wafer her, die braucht man, um Chips herzustellen. Im Chipsektor gibt es nach wie vor den Boom KI-Chips. Nicht nur, aber auch von Nvidia hauptsächlich. Und jeder Chip hat als Grundlage eben einen solchen Wafer. Normalerweise kauft man diese, ja, Billigware, wenn man so will, bei asiatischen Herstellern ein, die können da aber teilweise nicht mehr liefern. So groß ist der Boom eben und dann wird man im Zweifel eben nicht umhin kommen, auch Siltronic da als Lieferanten mit einzubeziehen. Zumal man ja sagen muss, Siltronic liefert ja keine schlechte Qualität. Sie sind halt nur, weil sie in Deutschland stark produzieren, zu teuer. Aber im Zweifel, bevor man gar nichts hat, kauft man lieber ein bisschen teurer und dementsprechend, wie gesagt, glaube ich, Siltronic hat noch immer die Chance, hier von diesem Boom zu profitieren, die Aktie durchzustarten. Aber so langsam wäre es auch mal an der Zeit. Sie müsste mal nachhaltig über 60. Sie ist zuletzt wieder rangelaufen, jetzt wieder abgeprallt. Muss man definitiv im Auge behalten. Und dann Salzgitter, hatte ich zuletzt auch schon besprochen. Natürlich auch von Aurubis und dem Boom dort profitiert. Generell ist man im Bereich der Röhren unterwegs, wie die französische Valurec. Da hat man derzeit natürlich auch so eine Sache. Klar, in Iran der Krieg tobt, ist die Ölproduktion eingeschränkt. Aber auf Dauer wird das natürlich nicht so bleiben. Und gerade Ölpipelines, da braucht man halt Stahlrohre. Also insofern kurzfristig hier der Rücksetzer, der war eigentlich so zu erwarten nach diesem starken Run zuvor, zumal auch Aurubis ja nicht ewig so durchziehen konnte, auch wenn der Kupfersektor nach wie vor eigentlich sehr spannend aussieht und die Aurubis-Aktie jetzt auch nicht gecrashed ist. Aber wie gesagt, Salzgitter hier zuletzt Federn gelassen, ist allerdings auch von über 55 jetzt unter 40 gefallen. Also so langsam ist es wahrscheinlich da auch gut, aber es war durchaus absehbar, dass es hier auch mal Rücksetzer geben würde. Gewinnerseite Gerresheimer, Verbio und KSB. Gerresheimer, ja, zuletzt wieder hier aufs Botschaften, Bilanz wurde verschoben, da hat man sich mittlerweile dran gewöhnt. Hier muss man eigentlich sagen, wenn man sich diese ganzen Meldungen so anschaut, dann könnte man auf die Idee kommen, das könnte so eine Art Wirecard sein, aber das glaube ich tatsächlich hier nicht, denn ich glaube hier nicht, dass hier Betrug im Spiel ist, sondern tatsächlich Unfähigkeit im Spiel war. Was man auch noch sagen muss, die Aktie ist ja deutlich, deutlich unter Druck geraten, hat sich von den Höchstkursen ja mehr als gefünftelt. Und dementsprechend kauft man sie, wenn man sie jetzt kauft, tendenziell eher sehr tief. Und was man sagen muss, die Hilfsbotschaften zuletzt, die haben zwar noch mal kurzfristig für Druck gesorgt, aber die Aktie ist letztlich nicht auf neue Tiefs zurückgefallen, also nicht unter 15 Euro. Das bedeutet, hier scheinen wirklich antizyklische Investoren dran zu sein und tendenziell das einzusammeln. Und man muss ja sagen, die brauchen ja auch kein ganz großes Comeback. Die müssen ja nicht zurück auf 100 oder 120, sondern wenn die nur auf 35 steigen, dann hätte sie sich auch verdoppelt und dann hätte sich das auch gelohnt. Also insofern, ich glaube, das Schlimmste ist hier vorbei. Ich kann jetzt hier natürlich nicht sagen, kaufen bis zum geht nicht mehr, weil man steckt halt nicht drin. Kann ja noch eine Hiobsbotschaft kommen, dann geht es doch eine Etage tiefer. Aber tendenziell glaube ich, die ist sehr ausgebombt und kann man sich mal auf die Watchlist packen und wer mutig ist, vielleicht auch mal eine erste Position nehmen. Dann Verbio. eigentlich das Gegenteil. Die Aktie war seinerzeit viel zu teuer, das hatten wir auch gesagt. Sie ist dann abgestürzt, sogar tiefer, als wir erwartet hatten. Und wir hatten schon einen sehr tiefen Sturz erwartet, aber dass sie unter 10 Euro teilweise fällt, haben wir nicht erwartet. Zuletzt profitiert man natürlich auch von der Situation hier, Iran-Krieg. Benzin ist teuer, dann kippen sich viele vielleicht Biosprit auch in den Tank. Und da läuft es da besser. In der Vergangenheit war ja auch das Problem, dass es viel Billigware aus dem Ausland gab, was nicht eigentlich den deutschen Gesetzen entsprochen hat. Aber da wurde sich nicht so richtig drum gekümmert. Auch da gab es wohl Fortschritte und alles in allem. Verbio mit einem durchaus ja, bemerkenswerten Comeback von unter 10 auf mittlerweile 35,72 gestiegen. Aber so langsam ist es dann auch gut. Also wenn die Aktie jetzt wieder auf 80 oder 90 steigt, das wäre halt zu viel. Wir haben sie damals so im Bereich 20, 25 gesehen, jetzt mit der Sondersituation, Iran-Krieg, dass da vielleicht so ein kleiner Boom in dem Sektor wieder entsteht, wären vielleicht noch Kurse 40, 45 Euro noch okay, aber viel mehr dann auch nicht. Und ja, insofern Chance-Risiko jetzt nicht mehr so gut, nach oben noch ein gewisses Potenzial vielleicht, wobei das vielleicht dann teilweise auch schon eine Übertreibung ist. Aber wenn es dann wieder abebbt, kann es auch hier schnell wieder zusammenfallen. Und dann KSB, Unternehmen, das sich mit Pumpen beschäftigt, Hidden Champion, wenn man so will, in Deutschland. Die Aktie kennt zuletzt kein Halten mehr, jetzt auf neue Allzeithochs gestiegen. Ja, auch hier muss man sagen, hat einen langen, schönen Run hinter sich. Antizyklisch kauft man sie derzeit definitiv nicht. Kann durchaus noch weiter steigen. Die Aktie ist jetzt auch nicht völlig absurd überbewertet, aber nach diesem Run ist das Aufwärtspotenzial eben auch mittlerweile ein bisschen begrenzt und es gibt halt ein Rückschlagpotenzial. Man hat zuletzt gesehen, die Aktie ist schon mal bis knapp an die 1200-Euro-Marke rangestiegen und dann erstmal wieder unter 1000 gefallen. Dass sie jetzt neue Allzeithochs macht, ist natürlich auch ein gewisses Zeichen von Stärke. Nichtsdestotrotz, da muss man kurzfristig mit Volatilität leben können und ob das langfristig jetzt, wie gesagt, noch ein guter Kauf ist, das stelle ich auch ein bisschen in Frage, ohne jetzt die Qualität des Unternehmens in Frage stellen zu wollen. Dann der TecDAX, heute mit einem Rückgang von 15,82 Punkten oder 0,44%, 3.558,57, nach wie vor 3.900 bis 4.000 ist die Barriere, da muss er drüber, da ist er weit von weg. Verlierer, Jonas Group, Siltronic TeamViewer, TeamViewer Siltronic hatten wir schon, Jonas Group auch mittlerweile ein bisschen so ein Trauerspiel. Wir haben die Aktie immer noch im TAG-Musterdepot. Wir hatten sie seinerzeit noch deutlich unter den aktuellen Kursen auch gekauft und haben mehr oder weniger fast am Allzeithoch, also es war wirklich ein Treffer, einen größeren Teilverkauf gemacht. Insofern haben wir mit der Restposition jetzt auch derzeit noch kein großes Problem, liegen da grundsätzlich noch im Plus, aber auch weil wir ganz weit oben Teilgewinne mitgenommen haben, sieht das alles in allem noch ganz gut aus. Dennoch, derzeit würden wir da nichts tun. Die Aktie ist zuletzt unter Druck geraten. Es scheint hier Investoren zu geben, die da nicht mehr so überzeugt von sind von dem Geschäftsmodell und solange die Stimmung derart negativ ist, würden wir hier nicht ins fallende Messer greifen, wobei wir dennoch glauben, dass die Aktie mittelfristig wieder deutlich höher stehen sollte und deswegen verkaufen wir sie jetzt auch nicht komplett aus dem Musterdepot. Wie gesagt, wir haben ja da einen größeren Teilverkauf getätigt und damit Risiko schon extrem rausgenommen. Gewinnerseite 1 und 1, Aixtron, Hensoldt. Hensoldt hatten wir schon, Aixtron zuletzt wieder auf dem aufsteigenden Ast, nachdem die Aktie ja schon mal explodiert war, wir davor gewarnt hatten, dass die sich auch halbieren kann und sie sich dann mehr als gedrittelt hat, aber jetzt wieder auf dem Weg nach oben vor dem Hintergrund KI-Fantasie, so ein bisschen wie süß Microtech. Ich bin nach wie vor ein bisschen skeptisch bei Aixtron, die haben in der Vergangenheit schon oft schöne Runs nach oben hingelegt, sind dann aber immer wieder in sich zusammengefallen, ist ein sehr zyklischer Wert, muss man perfekt treffen. Wenn man ihn tief kauft und hoch verkauft, kann man mit der Aktie teilweise über Jahre auch gutes Geld machen und glücklich werden. Aber ich glaube, viele sind damit auch unglücklich geworden, zumal Aixtron ja auch zu neuen Marktzeiten so als ein Vorzeigeunternehmen galt. Und letztlich hat es sich dann doch als sehr zyklischer Maschinenbauer erwiesen. Ja, und eins, Ralf Dommermuth, sein ganzes Imperium, United Internet, eins und eins, Jonas Group, was da alles dazugehört. Ja, ich glaube, dass der gute Mann sich auf seinen Ruhestand langsam vorbereitet, hat er ja auch schon in einem Interview mal gesagt und er möchte da gerne vorher alles in seinem Imperium in Ordnung bringen, insofern bei United Internet 1 und 1 hat er es schon ein bisschen geschafft, Jonas Group aktuell noch ein bisschen auf dem absteigenden Ast, aber wie gesagt, wir glauben, dass das da auch noch besser wird, wenn gleich es noch etwas dauern kann. Dann noch der US-Markt, der Dow Jones, heute am Ende mit einem Plus von 387,94 Punkten, 0,83%, 46.946,41, mittlerweile wieder deutlich von der 50.000er Marke nach unten gerutscht. Dennoch charttechnisch noch nichts kaputt, muss man definitiv sagen. Wenn man sich den Chart anschaut, dann war er mal kurz über die 50.000, ist dann mehr oder weniger in einer Range gewesen, so zwischen ja, 48,5 und 49,6, 49,7. Jetzt ist er ein bisschen aus dem unteren Ende der Range rausgefallen, aber es gibt noch ganz starke Supports, insbesondere wenn es dann in Richtung 46.000 geht. wo wir ja zuletzt so ein bisschen auf dem Weg hin waren, aber heute jetzt erstmal, wie gesagt, eine Stabilisierung. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite, Walt Disney, 3M, Verizon Communications. Walt Disney läuft auch nicht rund, Vogue Disney ja zwischenzeitlich gewesen. Hat man viel Potenzial liegen lassen. 3M, zwischenzeitlich Monster-Erholung, nachdem die Aktie komplett abgestürzt war, insbesondere aufgrund eines Skandals, dass man hier Hörschutz verkauft hat, der dann nicht gewirkt hat beim Militär. Und da wollte man sich dann auch so ein bisschen aus der Affäre stehlen. Da haben US-Gerichte nicht mitgemacht. Es gab dann hohe Schadenersatzansprüche und Zahlungen. Mittlerweile hat man das aber alles so ein bisschen hinter sich gelassen. Die Aktie konnte einen Turnaround hinlegen, deutlich steigen, hat sich gegenüber den Tiefständen fast schon, muss man sagen, in der Spitze oder sogar in der Spitze mehr als verdoppelt, jetzt wieder Rückläufer, aber so im Bereich 150 ist sie eigentlich nicht uninteressant, wobei man halt auch das Marktumfeld mit beachten muss. Und Verizon Communications, US-Mobilfunkanbieter, Konkurrent von T-Mobile US auch, generell kein schlechtes Unternehmen, aber eher ein Dividendenwert, wenngleich man sagen muss, jetzt in letzter Zeit hat sich auch die Aktie ganz gut geschlagen, wenn man sich das anschaut hier auf Sicht der letzten 2-3 Jahre, dann war das jetzt keine Monster-Rallye, aber die Aktie ist immerhin von Tiefständen, die wir hier im Jahr 2023 gesehen haben, um die $30 auf jetzt über 50 gestiegen. Hinzu kommen dann natürlich üppige Dividenden und da kann man dann auch bei einer solchen Aktie nicht unzufrieden sein, das muss man schon so ganz klar sagen. Gewinnerseite Boeing, Amazon, Salesforce, heute also wieder eher die Techs auf der positiven Seite. Boeing, muss man sagen, zuletzt der Rücksetzer, den hatten wir ja klassifiziert. Wir sehen das nach wie vor als Kaufchance. Das Schlimmste dürfte hier vorbei sein. Die Aktie hat sich von ihren Höchstkursen, ist deutlich korrigiert, jetzt wieder interessant. Amazon, zwischenzeitlich nach Zahlen etwas zurückgekommen, aber generell das KI-Thema, hier 200 Milliarden, die man investieren will, das wird sich über kurz oder lang auszahlen. In der Vergangenheit gab es öfter schon Kritik an Amazon, weil sie viel investiert haben, aber hinterher hat es immer ausgezahlt und die Kritiker waren ruhig. Ich gehe davon aus, dass das jetzt nicht anders sein wird. Und schließlich Salesforce, eine der günstigsten Aktien überhaupt. Zuletzt aber damit aufgefallen, dass sie jetzt sogar auf krediteigene Aktien zurückkaufen. Und dazu muss man wissen, das Management von Salesforce um den Gründer und CEO Mark Benioff gilt eigentlich als sehr konservativ. Also Benioff geht eigentlich ungern große Risiken ein. Deswegen hat er Salesforce ja auch über die Jahre zu so einem großen Konzern entwickeln können. Und wenn der jetzt sagt, unsere Aktie ist so billig, dass wir jetzt sogar Schulden aufnehmen, um sie zurückzukaufen, dann muss man sagen, dann hält er sie wirklich für extrem günstig. Und dementsprechend kann man das in dem Fall ausnahmsweise nur unterstützen. Generell bin ich jetzt ein großer Freund von Aktienrückkäufen, aber kein großer Freund von Aktienrückkäufen unbedingt auf Kredit. Aber wenn eine Aktie eben so günstig ist, bei PayPal wäre es das Gleiche, dann könnte man das durchaus machen. Wobei PayPal hat das Glück, die brauchen das nicht, weil die 6, 7 Milliarden Free Cashflow jedes Jahr generieren und alleine das für Aktienrückkäufe nutzen können. Ganz so stark sieht es dann bei Salesforce nicht aus, beziehungsweise ganz so günstig ist das Unternehmen dann doch nicht bewertet. Aber ich denke, dass hier langsam das Schlimmste hinter uns liegt und die Aktie tendenziell in den nächsten Monaten nach oben gehen sollte. Dann der S&P 500, heute mit einem Plus von 67,19 Punkten, 1,01%, 6.699,38. Auch hier gab es zuletzt ein bisschen mehr auf die Mütze, nachdem der Index sich ja lange sehr, sehr nah an seinen Allzeithochs halten konnte. Aber man muss sagen, von 7.000 auf jetzt 6.700, Pi mal Daumen, ist jetzt auch noch keine große Korrektur. Und auch die Tiefskurse, die wir da gesehen haben, 6.626, 6.625, waren jetzt definitiv kein Crash. Dennoch, einige Einzelaktien hat es natürlich auch stärker erwischt und man muss es definitiv auch weiter im Auge behalten, weil der Iran-Krieg eben weiter tobt und das dann eben auch weiter Druck auf den Markt ausüben kann. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite heute CrowdStrike, Mosaic und CF Industries. CrowdStrike aus dem Cybersecurity-Bereich, zwischenzeitlich heftig zurückgekommen, zuletzt deutlich erholt jetzt ein paar Gewinnmitnahmen, würde ich noch nicht überbewerten. Generell ist die Aktie allerdings sehr teuer, allerdings Qualität hat eben auch ihren Preis. Mosaic und CF Industries kommen aus dem Düngemittelbereich, da haben wir schon in Deutschland bei K&S eben gesehen, dass die heute eher zurückgelaufen sind. Den genauen Grund, keine Ahnung, die Aktien sind zuletzt auch ganz gut gelaufen. Vielleicht gab es hier mal ein paar Gewinnmitnahmen, vielleicht gab es auch einen Analysten, der den Sektor abgestuft hat. Generell ist es aber auffällig, dass diese Düngemittelaktien heute alle so ein bisschen unter Druck gestanden sind. Und von daher gehe ich mal davon aus, dass da irgendein Problem im Sektor vorgelegen hat und es jetzt nicht an den einzelnen Unternehmen und Aktien gelegen hat. Gewinnerseite SanDisk, Dollar Tree, Siena. SanDisk, nach wie vor Tochter von Western Digital, die da ganz raus wollen, haben aber ohnehin nicht mehr viel. Generell die Aktie ist zuletzt durch die Decke geschossen, liegt eben daran, dass die Nachfrage nach Speicherchips extrem hoch ist, was eben am KI-Boom liegt. Sieht man auch bei anderen, Micron Technology, Samsung und so weiter, die auch alle sehr stark nach oben geschossen sind. Das Problem ist halt hier so ein bisschen, ich hatte heute auch im Takt eine Frage nach Micron Technology Und generell finde ich, dass ein gutes Unternehmen ist. Nur ich habe die Aktie ständig positiv besprochen, als sie über 80, 90, 100 Dollar standen. Jetzt steht sie bei 450. Das heißt, die Rallye ist hier schon zu einem großen Teil erledigt. Die hat sich ja schon verkehrt auf verfünffacht. Klar, die kann sich am Ende auch verachtfachen. Dann geht vielleicht noch was. Aber mittlerweile ist das Chance-Risiko-Verhältnis halt deutlich schlechter. Denn irgendwann ist dieser Boom auch vorbei, beziehungsweise es normalisiert sich. Und abgesehen davon, selbst wenn nicht, derzeit arbeiten alle diese Unternehmen daran, neue Fabriken aufzubauen. Man hat ja von Micron gehört, wie viele Milliarden die allein in den USA investieren wollen für neue Fabriken dort. Und wenn die dann auf Hochtouren Speicherchips produzieren und die Nachfrage dann sich normalisiert, ja, dann hat man irgendwann das Gegenteil wie von jetzt. Also aktuell hat man ja einen massiven Nachfrageüberhang, dann hat man irgendwann vielleicht einen Angebotsüberschuss und dann fallen die Preise von den Speicherchips und mit ihnen dann die Aktienkurse dieser Unternehmen. Also das muss man halt wissen. Also wer früh genug drin war, man muss die Aktie, wenn man beispielsweise eine Micron bei 80, 90 oder 100 Dollar gekauft hat oder selbst 150 gekauft hat, muss man sie nicht verkaufen. Kann sein, dass noch was geht. Nur ob man bei 450 noch draufspringen muss, ist halt die Frage. Und gleiches gilt dann bei SanDisk bei 700 Dollar und mehr auch. Ja, Ciena auch so ein Beispiel. Bei 50, 60, 70 Dollar wollte Glasfaserunternehmen keiner haben. Jetzt zuletzt gab es auch mal einen auf den Deckel nach Zahlen, obwohl die gut waren. Die Aktie trotzdem von 350 auf 280 gefallen. Mittlerweile heute steht sie aber schon wieder bei 364 knapp. Also insofern, da geht es auch wild hin und her. Generell gutes Unternehmen, aber auch hier Großteil der Rallye wahrscheinlich schon abgespult, was nicht heißt, die kann sich auch nochmal verdoppeln. Nur der Großteil der Rallye war halt von 50, 60 auf jetzt 360. Und klar, nochmal eine Verdopplung ist dann auch schön. Nur besser wäre gewesen, man hätte sich bei 200 gekauft, dann hätte man jetzt schon verdreieinhalbfacht. Hätte dann natürlich auch einen Puffer nach unten und wenn sie sich dann nochmal verdoppelt, wäre es dann Versiebenfachung. Ja, und Dollar Tree, Einzelhändler in den USA, die Aktie zuletzt tendenziell ein bisschen unter Druck geraten, von über 140, so in zwei Korrekturphasen, wenn man so will, im Tief auf unter 110 gefallen, berappelt sich jetzt wieder ein bisschen, muss man aber auch abwarten, wie es da weitergeht, war sicherlich auch so ein Zollurteil-Profiteur, wenn da Zölle vielleicht wegfallen, dann ist das für solche Unternehmen tendenziell eher gut. Wie es da weitergeht, muss man sehen, ist jetzt keine Aktie, die ich ganz oben auf meiner Watchlist habe und da kann ich dann nicht so viel zusagen. Dann noch der Nasdaq 100, heute mit einem Plus von 274,61 Punkten oder 1,13%, 24.655,34. Auch hier der Index zuletzt ein bisschen stärker unter Druck geraten, etwas vom Allzeithoch bei 26.200 weiter abgerutscht, aber immer noch in Schlagdistanz, würde ich sagen. Das sind nicht mal 1.600 Punkte oder, ja, wenn man es genau nimmt, irgendwie so 6%, 6-7%. Also da ist man definitiv noch in Schlagdistanz. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite Starbucks, PepsiCo, CrowdStrike. CrowdStrike hatten wir schon. PepsiCo, Starbucks, auch Konsumgüterunternehmen letztendlich. Und auch da, wenn es natürlich aufgrund steigender Ölpreise zu steigender Inflation kommt, wenn die Verbraucher, wenn das Geld nicht mehr so locker sitzt, dann kauft man sich vielleicht nicht den teuren Kaffee bei Starbucks oder die Pepsi-Cola, sondern greift auf billigere Alternativen zurück und das läuft dann da bei denen geschäftlich nicht so gut, genau wie in Deutschland die Henkel oder die Beiersdorf und dementsprechend solche Aktien derzeit nicht so gesucht. Die Gewinnerseite Western Digital, Arm Holding Strategy. Western Digital profitiert natürlich auch so ein bisschen von SanDisk, aber natürlich auch Festplattenspeicher und so wird gesucht. Seagate ja auch durch die Decke gegangen, Western Digital in den letzten Monaten dann gefolgt. Arm Holdings, muss man sagen, ja, das europäische Gegenstück zu Nvidia so ein bisschen. Das Problem ist, die Aktie ist traditionell, seit sie an der Börse ist, muss man schon sagen, teuer. Und auch die Kursrücksätze zuletzt haben noch keine günstige Aktie daraus gemacht. Aber auf dem aktuellen Niveau ist sie zumindest deutlich günstiger, als sie mal war. Und übergeordnet muss man auch sagen, ist sie in einer Seitwärtsbewegung auf der Unterseite bei 85 oder im Bereich so 102 Dollar immer ganz gut gestützt. Und auf der Oberseite liegt meistens der Deckel so bei 175 drauf. Das muss man sagen, sie ist jetzt auch von der Unterseite, insbesondere wenn man das ganz tief da um 85 Dollar nimmt, auch schon ein gutes Stück weg, aber selbst von den 102 mit aktuell 120,70, aber sie ist natürlich von der Oberseite noch weiter weg. Das heißt, kann man vielleicht ein bisschen Range Trading betreiben, vielleicht geht es nochmal Richtung 150, vielleicht sogar Richtung 175, könnte man kurzfristig Long versuchen, aber dann um 175 oder sagen wir ab 170 vielleicht dann auch Gewinne rausnehmen, Gewinne mitnehmen und dann mal schauen, wie es weitergeht. Aber generell gutes Unternehmen, nur die Bewertung halt sehr teuer. Und dann Strategy profitiert natürlich direkt vom Bitcoin. Man hat hier über 700.000 Bitcoins, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele es genau sind, wurden auch neue Käufe angedeutet. Wenn Bitcoin weiter nach oben geht in Richtung 80.000, Richtung 85.000, dann dürfte Strategy auch durchstarten, vielleicht so in Richtung, ja, zunächst mal 175, 180, später in Richtung 200 Dollar und vielleicht mehr. Insofern, ja, könnte das ein guter Trade sein. Generell, das Unternehmen an sich gefällt mir nicht so gut. Bitcoin kaufen und halten, das kann man auch selbst, auch mit günstigeren Kosten in der Regel. Aber ja, als Hebelprodukt quasi auf dem Bitcoin kann man die Aktie mal traden. Und da kann ich auch verraten, wir haben im Takt derzeit sogar einen Trade auf die Aktie laufen, obwohl ich, wie gesagt, das Unternehmen jetzt nicht besonders schätze und besonders gut finde. Aber gut, wie heißt es so schön, Schrotthändler machen auch mit Schrott Geld. Ich möchte jetzt Strategy allerdings nicht als Schrott bezeichnen. Also das ist dann, geht dann noch ein bisschen zu weit. Aber wie gesagt, das Geschäftsmodell gefällt mir nicht so gut. Michael Saylor, sicherlich ein guter Promoter von Bitcoin. Ob er jetzt ein guter CEO von Strategy oder generell ein guter CEO ist, sei dahingestellt. Ja, aber wie gesagt, als, wenn man so will, Hebelprodukt auf dem Bitcoin, kann man es derzeit mal machen. Damit bin ich für heute durch. Die Kryptos besprochen, die Aktienmärkte allesamt besprochen. Es hängt jetzt halt viel vom Iran-Krieg ab. Wenn der enden sollte, dann können die Märkte auch sofort durch die Decke gehen. Ansonsten, wie gesagt, bin ich nicht so pessimistisch, nach wie vor nicht, wie viele andere. Ich finde, dass der Markt sich eigentlich ganz gut schlagen kann in dem aktuellen Marktumfeld, das von dieser Unsicherheit geprägt ist. Aber natürlich der Ölpreis und alles, was damit zusammenhängt, das lastet natürlich auch da drauf. Und da muss man ganz klar sagen, ja, solange das so ist, ist das kurzfristig immer so ein bisschen ein Wabonspiel. Am Ende aber wird sich auch diese Krise ja in Luft auflösen, wie so viele. Die Welt geht nur einmal unter. Und aktuell sehe ich das tatsächlich noch nicht. In diesem Sinne ist das vielleicht auch ein schönes Schlusswort für heute. Und dann sage ich an dieser Stelle nur noch eins, nämlich tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.